Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio ist Matthias Wetzel. Nach wie vor kommen jeden Tag, wie schon seit Wochen, geflüchtete Menschen über die polnische Grenze nach Brandenburg. Sie stammen vor allem aus dem Irak und Afghanistan und sind oft falschen Versprechungen des belarussischen Machthabers Lukaschenko gefolgt. Um sie in Brandenburg erstmal unterzubringen und dann zu verteilen, hat nun eine neue Anlaufstelle in Frankfurt-Oder ihre Arbeit aufgenommen. Die neue Behörde im Ortsteil Markendorf hat deutlich mehr Kapazitäten als die bisherige in Eisenhüttenstadt. RBB-Reporterin Magdalena Dertsch hat in den neuen Räumen unter anderem mit dem Leiter der Einrichtung, Steffen Schuster, gesprochen.
Sie sind gestern hierher nur umgezogen, damit haben sich die Bedingungen verbessert. Auf jeden Fall besser als Eisenhüttenstadt, ja.
Der Umzug aus Eisenhüttenstadt erfolgte aus Platzmangel. Denn nach Deutschland über die sogenannte Belarus-Route kommen immer mehr Migranten. Die meisten werden an der deutsch-polnischen Grenze in Brandenburg aufgegriffen. Zum einen wegen dem längsten Grenzabschnitt zu Polen, zum anderen aufgrund der intakten Wege, sagt Polizeihauptkommissar Jens Schobranski, Pressesprecher der Bundespolizei.
Bei Schleusung von Personen geht es darum, dass man gute Verbindungswege braucht. Und die Anbindung hier für Frankfurt ist halt sehr, sehr gut. Wir haben eine Autobahn, die E30, die hier weiter dann als BAW 12, also Bundesautobahn 12 weitergeht. Wir haben die Autobahn 15 weiter unten dann im Bereich von Cottbus. Das sind natürlich große Verkehrswege, die gern genutzt werden. Wir haben hier aber auch international verkehrenden Zug- und Reisebusverkehr. All das wird auch genutzt.
Im Oktober waren es insgesamt 2.791 Menschen, die unerlaubt nach Brandenburg einreisten. Der größte Teil von ihnen kam aus dem Irak. Zum Vergleich, in Mecklenburg-Vorpommern waren es im vergangenen Monat 1.270 illegal Einreisende. In Sachsen wurden 749 Fälle registriert. In allen drei Bundesländern hat sich die Zahl zum Vormonat September verdoppelt. Die Bundespolizei bereitet sich auf einen weiteren Anstieg der Zahlen vor, so Sprecher Jens Schobranski.
Wir haben eigene Unterstützungskräfte aus der Direktion, unsere sogenannte mobile Kontroll- und Überwachungseinheit mit Masse hier im Einsatz. Wir haben auch darüber hinaus durch Abteilungen der Bundespolizei, die bundesweit sonst dissoziiert sind, Unterstützung, die uns hier unterstützen bei der alltäglichen Arbeit.
24 Stunden arbeiten die Beamten, manche übernachten in der Markendorfer Zentrale. Sie überprüfen die Identität, dann werden die Geflüchteten an das Bundesamt für Migration weitergeleitet. Am ersten Arbeitstag, am Dienstag, waren es 50 Personen. Im Frankfurter Ortsteil Markendorf registrieren Anwohner diese Entwicklung.
Die Menschen wollen irgendwo hin, man muss den Menschen helfen, aber letztendlich finde ich es auch bedenklich, ne?
Eine Anwohnerin der neuen Anlaufstelle für Geflüchtete in Frankfurt-Oder und der Beitrag war von Magdalena Dertsch. Wer in Berlin demnächst welches Senatorenamt bekommt, ist noch völlig offen. Die Koalitionsverhandlungen für eine Neuauflage von Rot-Grün-Rot laufen. Klar ist aber schon, dass Ramona Popp, bisher Wirtschaftssenatorin, dem neuen Senat nicht mehr angehören wird. Und nicht nur das, Ramona Popp hat ihren kompletten Rückzug aus der Landespolitik angekündigt. Mit welcher Begründung, weiß Thorsten Gabriel aus der Redaktion für Landespolitik.
Nach 20 Jahren in der Landespolitik sei es an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen, so die 44-Jährige. Auf die Frage, ob sie sich völlig aus der Politik zurückziehe oder etwa in der Bundespolitik neue Aufgaben übernehme, reagierte Popp ausweichend. Schauen wir mal. Ramona Popp gehörte seit 2001 dem Berliner Abgeordnetenhaus an und war von 2009 bis 2016 Fraktionsvorsitzende der Grünen. Seit 5 Jahren ist sie in der rot-rot-grünen Landesregierung Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Anders als von ihrer Partei gefordert, legte sie mit ihrem Wechsel ins Regierungsamt nicht ihr Abgeordnetenmandat nieder. Für die neue Wahlperiode hatte sie allerdings nicht erneut kandidiert.
Und jetzt zieht sich Ramona Popp ganz aus der Berliner Landespolitik zurück. Thorsten Gabriel war das. Seit knapp 2 Jahren werden das Landwirtschafts- und das Verbraucherschutzministerium in Brandenburg von grünen Politikern geführt. Weit oben auf der grünen Agenda steht ja auch der Tierschutz. Stellen sich nun also Fragen wie, gibt es denn inzwischen mehr Platz für die Tiere in den Ställen oder gibt es mehr Kontrollen? Tierschützer haben nun Bilder veröffentlicht, die zumindest nachdenklich machen. Die Details hat unsere Reporterin Amelie Ernst.
Es sind drastische Bilder, die die Tierschutzorganisation Animal Rights Watch vor wenigen Tagen nach eigenen Angaben in einem Brandenburger Schweineaufzuchtbetrieb dreht. Sauen eingezwängt in Metallkäfigen, die verhindern, dass sich die Sauen nach der Geburt um die frisch geborenen Ferkel kümmern können. Man sieht blutige Klauen, entzündete Beine Und das alles sei kein drastischer Einzelfall, sagt Sandra Franz von Animal Rights Watch.
Also das, was wir auf dem Videomaterial sehen, ist im Grunde eine ganz normale Schweinezucht, wie man sie in Deutschland findet. Also die Sauen leben abwechselnd in körpergroßen Metallkäfigen oder in trostlosen Betonbuchten. Sie stehen immer auf Spaltenböden, sie stehen immer auf ihren eigenen Fäkalien. Sie können sich nie um ihre Kinder kümmern. Also sie sind einfach nur Gebärmaschinen, die dort Ferkel zur Welt bringen sollen.
Auch Henrik Wendorf, der Präsident des Landesbauernverbandes, kennt solche Bilder. Doch schuld seien nicht die Landwirte allein, sondern auch die Vorgaben und der allgemeine Preisdruck.
Ich würde von heute auf morgen den Hebel umlegen und sagen, alle Landwirte, die sich nicht an die auch schon sehr hohen derzeitigen Tierschutzvorlagen halten, auch stellenweise darüber nachzudenken, wie man sie mit einem Berufsverbot verlegt. Aber es geht ja auch um die Zukunft einer gesamten Branche, nicht nur von einzelnen Tierhaltern, sondern wir müssen eine komplette Branche generationsübergreifend umbauen.
Doch der Umbau der Ställe, also mehr Platz beispielsweise für Schweine, kostet Geld. Die Fördergelder seien zu niedrig und die Auflagen zu hoch, so Wendorf.
Dort, wo wir unsere Ställe haben, würden wir beim Umbau von Ställen noch mehr Emissionen verursachen. Die sind klimaschädlich, da haben wir einen Konflikt mit dem Klimaschutz. Und da brauchen wir auch gute Kompromisse und die müssen geschaffen werden.
Seit 2 Jahren gibt es in Brandenburg einen Tierschutzplan, der Bilder wie aus dem Schweineaufzuchtbetrieb eigentlich verhindern sollte. Und man habe tatsächlich schon einiges erreicht, betont Silvia Bender, Staatssekretärin im grün geführten Landwirtschaftsministerium.
Wir möchten natürlich, dass alle Tiere im Land tiergerecht gehalten werden. Wir können das unterstützen, indem wir Fördermaßnahmen anbieten. Das tun wir auch. Es gibt zum Beispiel eine Förderrichtlinie, um Schweine auf Stroh zu halten. Wir arbeiten gerade an einer Richtlinie, die die Weidetierhaltung fördert.
Doch das alles greift längst nicht weit genug, findet Axel Kruschert vom Umweltverband BUND. Nach dem erfolgreichen Volksbegehren vor 5 Jahren habe man deutlich mehr erwartet. Beispielsweise auch vom neuen Tierschutzbeauftragten.
Die Ergebnisse muss man als enttäuschend bezeichnen. Der Tierschutzbeauftragte zeigt eben nicht die Tendenzen in der Tierhaltung auf. Er benennt nicht gegenüber den Parlamentariern Problemlagen, sondern er beschränkt sich darauf, Stellungnahmen zu Gesetzgebungsvorgängen zu machen.
Kruschert und der BUND fordern häufigere Kontrollen in den Betrieben und strengere Vorgaben, beispielsweise bei der Zahl der Tiere, die pro Fläche gehalten werden dürfen.
Bleibt also noch einiges zu tun, auch für grüne Regierungspolitiker. Amelie Ernst war das. Die Skyline von Berlin-Neukölln ist geprägt vom Estrell-Hotel in der Sonnenallee. Nun entsteht auf der anderen Straßenseite ein noch deutlich größeres Gebäude. 176 Meter und damit mehr als doppelt so hoch wie das bisherige Hotel soll der Estrell Tower werden, in dem ebenfalls Hotelzimmer, Veranstaltungsräume, aber auch Büros untergebracht werden. Inforadio-Reporterin Helena Dähler war auf der Baustellenbegehung.
Noch ist auf der Baustelle lediglich plattgewalzte Erde zu sehen. Unsichtbar im Boden sind aber schon Baupfähle, auf die dann das 4 Meter dicke Fundament kommt. Darauf stehen wird ein Wolkenkratzer mit Glasfassade und einem grünen Park. Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hiekel sieht in dem Estrell Tower mehr als nur Hotel und Veranstaltungsort. Er spricht sogar von einem Community Space, also einem Ort für alle.
Ja, so in der Konzeption war es ja schon vorgestellt, dass unten der Erdgeschossbereich zugänglich sein soll, dass man auch aufs Dach rauf kann, um sich auch mal den Blick nach Neukölln quasi von oben mal gönnen zu können. Also insofern kann es schon eine Möglichkeit sein, wo Nachbarschaften, so sie hier sich noch bilden werden oder aus der Umgebung hierher kommen können, um auch davon zu profitieren.
Ob das wirklich so kommt, das wird dann wohl erst klar sein, wenn der Tower fertig ist in 3 Jahren. Auch die designierte regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat sich ein Bild von der Baustelle gemacht. Sie kennt das Projekt schon aus ihrer Zeit als Bezirkspolitikerin und schwärmt schon jetzt von der geplanten Skybar im obersten Stockwerk.
Das hat Strahlkraft, das wird Anziehungsort und die Berlinerinnen und Berliner, sie lieben es, über ihre Stadt zu blicken und Berlin von oben zu sehen. Und deswegen wird das hier auch ein Ort, an den viele Menschen kommen werden und ja, einfach ein neues Highlight für Berlin.
Auch von einem neuen Wahrzeichen für Berlin wird jetzt schon gesprochen. Mit Superlativen wurde nicht gespart für den Estrell Tower. 260 Millionen soll der Bau kosten und bis Ende 2024 fertig sein.
Das Estrell Hotel in Neukölln wird um einen Turm erweitert. Der Bericht war von Helena Dähler. Es läuft sehr gut, aber es ist zu teuer. So könnte man in aller Kürze das Pilotprojekt Schulgesundheitsfachkräfte in Brandenburg zusammenfassen. 4 Jahre lang haben sich dort in einigen Schulen überwiegend Krankenschwestern gekümmert, Erste-Hilfe-Kurse und Ernährungsberatung angeboten oder kleine Verletzungen behandelt. Nun soll aber Schluss sein, aus Kostengründen. Was Schülerinnen und Schüler davon halten, haben etwa 150 von ihnen bei einer Protestveranstaltung vor dem Landtag in Potsdam deutlich gemacht Unser Reporter Thorsten Südow war dabei.
Applaus, Pfiffe und Plakate, alles dabei auf dem alten Markt in Potsdam. Schülerinnen und Schüler aus Trebin, Brandenburg an der Havel, Blankensee und Belitz machen auf einer Demonstration vor dem Landtag deutlich, dass sie auf die Schulgesundheitsfachkräfte im Schulalltag nicht verzichten wollen.
Kümmert sich halt um einen, wenn es einem schlecht geht, das ist einem doch gut.
Sie ist so da, wenn wir uns verletzt haben oder so, aber wir können auch so immer zu ihr kommen und mit ihr reden und das ist sehr schön.
Wir hatten jetzt letztens auch so Projekttage, wo wir halt so über Sachen aufgeklärt wurden, Drogen und Sexualität und sowas.
Bei uns im Sportunterricht, da ist jetzt schon öfter was passiert, wo sich Schüler verletzt haben. Und wir hatten immer gleich eine Ansprechperson. Die Schulkrankenschwester hilft uns ja nicht nur, wenn wir körperliche Probleme haben, sondern auch geistig und ist sehr oft für uns da. Also die muss da bleiben bei uns.
Aber das Pilotprojekt 18 Schulgesundheitsfachkräfte an 27 Schulen zwischen Perleberg, Frankfurt-Oder und Finsterwalde mit der Arbeiterwohlfahrt Potsdam als Träger soll zum Jahresende zugeklappt werden. Die rot-schwarz-grüne Landtagsmehrheit sagt, wenn Ausgaben gut überlegt sein sollen, seien 200 zusätzliche Lehrerstellen für das Aufholen von Corona-Wissenslücken wichtiger als Schulgesundheitsfachkräfte, so CDU-Landtagsfraktionsvorsitzender Jan Redmann.
Man muss jetzt eine Entscheidung treffen, kann man dieses Projekt aufs ganze Land Brandenburg ausdehnen oder kann man das nicht? Und wir haben uns hier die Karten sehr offen gelegt. Haben wir das Geld, das sind etwa 28 Millionen, hat man auch die Pflegefach- und die Gesundheitsfachkräfte und sind zum Ergebnis gekommen, dass wir dieses Potenzial gegenwärtig nicht haben. So leid mir das tut, ich finde es schön, wenn es anders wäre.
Nicht aufgeben will Tabea Müller, Schulgesundheitsfachkraft unter anderem an der Liebknecht-Grundschule Neuruppin.
Die Kinder sind unsere Zukunft. Jeder Politiker äußert sich dazu und sagt es. Und offenbar scheint es nur leere Phrasen zu sein.
Zwei Landtagsfraktionen, Linke und BVB Freie Wähler, fordern in Änderungsanträgen zum Landeshaushalt 700.000 Euro, um weiterhin 18 Gesundheitsstellen an Brandenburger Schulen zu finanzieren. Ob das Pilotprojekt endet, entscheidet kurz vor Weihnachten der Landtag.
Und wie das ausgeht, erfahren Sie dann hier im Inforadio. Thorsten Südow war das und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Inforadio Podcast.